Gottesdienst vom 20.10.2019. Dieser mit Herr Pfarrer Weingärtner.
Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Ganz besonders begrüße ich Pfarrer Weingärtner, der heute diesen Gottesdienst halten wird. Vielen Dank, dass Sie uns hier in Buxach unterstützen. Ein herzliches Dankeschön auch an die Frau Pohl, die heute in der Orgel begleitet. Bitte. Frau Fischer, Entschuldigung. Ja, beruflich muss ich immer wieder Grundstücke anschauen, weil ich ein Haus aufplanen darf. Und da stehen wir dann oft am Grundstück, haben den Plan dabei liegen und dann frage ich oft, wo ist denn jetzt hier Norden? Ja, und dann legt man den Plan von dem Grundstück so hin, dass der Nordpfeil tatsächlich auch nach Norden zeigt und dann weiß man, wo sind die anderen Gebäude und so weiter. Und diesen Vorgang nennt man ein Norden. Und in der Definition steht da, eine Landkarte nach dem Kompass so hinlegen oder ausrichten, dass der eingezeichnete nördliche Teil auch nach Norden zeigt. Ich habe mal gedacht, das ist eigentlich eine wunderschöne Beschreibung, die man so auf das christliche Leben übertragen könnte, und ich habe das mal umformuliert. Sein Leben nach dem Wort Gottes so ausrichten, dass dieses Leben auch tatsächlich auf Gott hin zeigt. Diese Lebenskarte verrutscht ja manchmal auch, ja, die wird mal zerknittert, zerknüllt, und wir können sie wieder aufhalten, wir können sie wieder einordnen, ausrichten auf Gott. Und dafür soll auch dieser Gottesdienst dienen, wenn wir die Lieder singen, wenn wir die Lesung hören, wenn wir die Predigt hören, dass unser Leben eingenordet wird auf Gott.
Ein schönes Bild, ein Norden, ein Gotten. Ja, wir halten auch diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Der Wochenspruch, der ist meist sehr gewichtig. Und der wird dann immer nur, nachdem alle Geldspenden genannt werden, so hingeklatscht, zeigt nur nach Norden. Und darum setze ich diesen Wochenspruch immer gleich an den Beginn des Gottesdienstes. Und der Wochenspruch für kommende Woche steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 21, dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Und die ganze Familie. Das heißt einordnen, Norden. Das ist ein gutes Bild, ja. Ein Norden. Die Verbindung Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Der Grund für solches Handeln, Der Christ und sein Nächster sind Geschöpfe des einen himmlischen Vaters. Und dieses Gebot zu erfüllen, brauchen wir Gottes Kraft, der oder die menschlichen Herzen, die Menschenherzen umwandeln kann. Wir haben Jesu Zusage, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und solange er da ist, ruht die Arbeit der Umwandlung nicht. So hat der Löhe gesagt. Solange Christus in dieser Welt ist, hört er nicht auf, an den Menschen zu arbeiten. Darum gibt es Kirche, darum gibt es Gottesdienste, dass das Ziel und die Erfüllung des Gebotes im Gewirr der Meinungen, in dem Schwall und Wall von Informationen, die dauernd über uns herlaufen, damit dieses Gebot nicht untergeht. Gott segne unseren Gottesdienst, ihn wollen wir ehren mit unserem Hören und Tun, mit unserem Beten, Singen und Bekennen. Und wir nehmen jetzt gleich mal unser Gesangbuch zur Hand und sprechen den Indoitus. Und mit diesem Psalm haben wir dann gleich auch die Stimme der Israeliten, die Stimme des Glaubens, die wir übernommen haben. 732. Ja, 732, Psalm 1, wir sprechen im Wechsel. Ich habe mir sagen lassen, die Kirche wird nicht so oft gesungen. So beginnt der Psalter mit dem ersten Psalm, da heißt es wohl dem. Wer nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen.
Sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht.
Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbecken, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit.
Und seine Blätter verwelken nicht und was er macht, das Gerät wohl.
Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern die Spreu, die der Wind verstreut.
Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten.
Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber die Gottlosen Weg vergeht. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Thank you.
Wir sehen auf uns und sehen auf Gott und sehen den gewaltigen Unterschied und dass Gott an uns wirken soll und wir bitten ihn drum. Lass uns lernen, achtsam zu sein, unser Gott. Vergib uns unsere Rücksichtslosigkeit. Lass uns lernen, empfindsam zu sein. Vergib uns unsere Härte. Lass uns lernen, Bilder des Friedens zu entwickeln. Vergib die Starre unseres Denkens. Wir rufen. Lernen, auch die Schrecken zu erinnern. Vergib uns unsere Vergesslichkeit. Lass uns lernen, mit unseren Zweifeln zu leben. Vergib uns unsere Überheblichkeit. Lass uns lernen, die Gewalt zu ächten. Vergib uns unsere Feigheit. Lass uns lernen, wahrhaftig zu sein. Vergib, wo wir uns selber etwas vormachen. Lass uns lernen, uns für Gerechtigkeit einzusetzen. Vergib uns unsere Zaghaftigkeit. Lass uns dem nachstreben, was zum Frieden dient. Herr, dies bekennen wir vor dir, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, erbarme dich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Hört, was uns versprochen ist. Glücklich sind die Menschen, die ihre Lust haben an den Weisungen Gottes. Wie Bäume werden sie sein, gepflanzt an den Wasserläufen. Was immer sie tun, es wird ihnen gelingen. Gott schenke auch uns solches Gelingen. Amen. Amen. Für diese Zusage sagen wir Gott Dank. Lasst uns ihm ein Loblied singen. Allein Gott in der Höhe sei er. Das Evangelium für diesen Sonntag. Ich lese vor aus Markus Kapitel 10, die Verse 10 bis 27. Im Haus wollten die Jünger dann noch mehr darüber wissen.
Jesus sagte ihnen: Wer sich von seiner Frau trennt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegenüber seiner ersten Frau. Auch eine Frau begeht Ehebruch, wenn sie sich von ihrem Mann trennt und einen anderen heiratet. Eines Tages wollten einige Leute Kinder zu Jesus bringen, damit er sie mit der Hand berührte. Doch die Jünger wiesen sie unfreundlich ab. Als Jesus das sah, sagte er den Jüngern ärgerlich: Lasst doch die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Gottes Reich ist ja gerade für solche wie sie bestimmt. Ich versichere euch, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, wird nie hineinkommen. Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Als Jesus sich gerade wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Rabbi, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote: Du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen. Du sollst keine Falschaussagen machen und niemand um das Deine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Rabbi, erwiderte der Mann, das alles habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Eines fehlt dir, sagte er. Geh und verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Der Mann war entsetzt, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da blickte Jesus seine Jünger der Reihe nach an und sagte: Wie schwer ist es doch für Menschen, in Gottes Reich hineinzukommen, wenn sie viel besitzen. Die Jünger waren bestürzt, aber Jesus wiederholte: Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen. Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes Reich. Da gerieten die Jünger völlig außer sich und fragten einander: Wer kann denn überhaupt gerettet werden? Jesus blickte sie an und sagte: Für Menschen ist das unmöglich, nicht aber für Gott. Für Gott ist alles möglich. Amen.
Amen.
Lasst uns auf dieses Wort der Heiligen Schrift mit dem Bekenntnis unseres Glaubens antworten. Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Einen Abschnitt aus dem Jakobusbrief lese ich. Er hat mich auf alle möglichen Gedanken gebracht. So schreibt der Apostel Jakobus: Was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was hilft ihnen das? So ist der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. Und der Abraham wurde ein Freund Gottes genannt. Herr, segne unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, dieser Bibelabschnitt muss bei einer evangelischen Kirchengemeinde den Eindruck erwecken, sitzen wir im falschen Zug, im falschen Film? Warum? Weil die Notwendigkeit der guten Werke hier so betont wird. Und die Betonung der Notwendigkeit der guten Werke ist nun einmal umgangssprachlich gesagt in diesem Brief krass. Ich bin sicher, Martin Luther hätte über diesen Text nie gepredigt. Er nannte den Jakobusbrief schlicht eine stroherne Epistel. Man klopft, es kommt nichts Rettendes heraus. Aber ich bin trotzdem der Überzeugung, wir müssen über dieses Thema Glauben und Werke sprechen. Wenn ein Mensch nur glaubt und niemals wird der Glaube in Taten sichtbar, in der Familie nicht, in der Gesellschaft nicht, dann ist das wie ein Licht unter einem Scheffel. In einer moderneren Bibelübersetzung heißt es wie ein Licht unter einem Eimer. Es ist Tatsache, die Frömmigkeit der Evangelischen hat sich so entwickelt, muss man sagen. Ja, nichts soll vom inneren Glauben sichtbar werden. Der Philosoph Kant, es wird über ihn berichtet, dass seine Haushälterin seine Studierstube betreten habe, als der liebe Professor Kant beim Beten war. in sich versunken beim Beten war. Und dieser Vorfall war dem Herrn Professor so peinlich, als hätte sie ihn im Adam-Kostüm überrascht. Daher, der Glaube ist was Intimes, sagt dieser Professor. Er zog die Konsequenz daraus, der innere Glaube, der gehört nicht in die Öffentlichkeit. Den Platz des Glaubens ist in die Innerlichkeit verlegt worden und dieser Umstand wurde den Generationen von Pfarrern beigebracht, von evangelischen Pfarrern. Kerzenlicht als Ausdruck des Glaubens niert. Dies ist katholisch. Sich bekreuzigen, um Gottes Willen, das kann doch nicht euer Ernst sein. Das ist nicht notwendig. Das machen nur die anderen, die so tun, als ob. Nichts. Das gehört nicht zusammen. Deshalb ist der Evangelische lange Zeit, wenn er in der Kirche gestanden ist, wie ein aufgestelltes Monument. Niederknien, um Gottes Willen, wer wird jetzt niederknien? Und deshalb gab es nur beim Abendmahl, das hat man gemacht, ganz konsequent, aber sonst ist das einfach nicht vollkommen. Die Hände heben zum Gebet, meine Güte, was ist jetzt in die Leute gefahren? Vor Freude in der Kirche einmal lachen, dass es schallt, das ist nicht schicklich. Das hat meine Oma mir noch deutlich gemacht. Seid nicht so fröhlich, lacht nicht so, denn es trifft euch das Böse. Ihr werdet dafür bestraft, dass ihr so tut, als dürftet ihr so fröhlich sein. Jahrzehntelang gab es bei den Evangelischen keine Osternachtsfeier. Das ist alles nur katholisch. Oder wir Evangelische waren verschlafen und sind so früh nicht aufgestanden. Kriegt man ja auch so. Den Glauben zur Schau stellen, das machen nur die Katholischen. Ist jemand katholisch hier? Ich weiß es gar nicht. Also, jetzt sehen Sie mal, was wir für welche sind. Ne? Ja, also den Glauben zur Schau stellen, das machen nur die Katholischen. Es gab keine Taufkerze, es gab keine Konfirmandenkerze, keine Traukerze, kein Grablicht, zapenduster war es. Hochevangelisch. Liebe Gemeinde, der Penich ist von heute sagt, Glauben und gute Taten ergänzen sich. Ich veranschauliche diese Bibelaussage wie folgt: Ein Mensch, der den Beruf des Ingenieurs gelernt hat, oder weil ich den Herrn Zettel hier sehe, unter der Rabus ist hier, diese Schreiner, die haben das gelernt. Und jetzt stellt vor, die haben jetzt den Beruf des Schreiners, aber machen nie einen Stuhl und nie ein Brett schön und nie ein Möbelstück. Was soll es? Oder nie ein Norden. Was wäre mit diesen Vermessungsingenieuren dann? Was wäre das? Und so kann ich jetzt den Jakobus verstehen, wenn er einfach sagt, das gehört zusammen. Diese außergewöhnliche Dienstleistung, Begabung, Beruf, den jeder von uns so hat, das muss doch auch irgendwo sichtbar werden. Und dann ist es eine Dienstleistung, die nicht nur diesem, der den Beruf hat, zugutekommt, sondern es kommt ja auch den anderen zugute. Und so, glaube ich, hat sich Gott gedacht, hey, kommen in dieser Welt ein paar Menschen daher und diesen eine Fähigkeit, dem einen die und dem anderen jene. Und das wird dann für alle etwas Gutes. Der Apostel Jakobus kämpft in seinem Brief dafür, Glauben und Taten gehören zusammen. Stellen wir uns eine Person vor, sie ist nackt und sie hat keine tägliche Nahrung. Und zu ihr spräche eine Person aus tiefster Glaubensüberzeugung: Gehe in Frieden, wärme dich und sättige dich. Aber von mir kriegst du nichts. Sollte das wirklich vorkommen, so ist der Glaube, weil er keine guten Taten vollbringt, sagt der Jakobus, dann ist der Glaube tot. Mausetot. Jakobus bringt den Vater des Glaubens ins Spiel, den Abraham. Ja, Abraham glaubte Gottes Verheißungen, er glaubte seinem Gott, auch in dem Augenblick, als er seinen Sohn Isaak, opfern, zu opfern bereit war. Weil Abraham so glaubte und so handelte, wurde ihm das positiv angerechnet. Darum wurde Abraham auch Freund Gottes genannt. Dieser Satz des Jakobus: So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch den Glauben allein. Es kratzt. Ja? In unserem evangelischen Verständnis ist es, naja, eigentlich hart. Eigentlich hart. Also ich will jetzt heute einmal, liebe Gemeinde, wir leben in einer Zeit, in der viele Flüchtlinge übers Meer nach Europa kommen, konkret viele auch davon nach Deutschland. Wir können unzählige Werke, gute Werke tun. Wir könnten uns diesen Menschen annehmen, ihnen Starthilfe in dieser, für diese Menschen völlig neuen und anderen Lebensumgebung geben. Wir könnten an diesen Flüchtlingen das Gebot der Nächstenliebe, mehr als erfüllen. Katholisch gesprochen, wir könnten sogar überschüssige gute Werke vollbringen. Können Sie das? Aber nicht jeder ist in der Lage, zum Helfer, zum Integrator, zum Handlauf bei der Lebensorientierung für diese Flüchtlinge zu werden. Warum denn nicht? Weil diese notwendige Hilfe an diesen Personen nicht jeder leisten kann. So wie es unterschiedliche geistige Begabungen gibt im Glauben und nicht jeder kann alles, so gibt es auch nicht bei jedem die innere Stärke, dass er sich einsetzt und zur Ausübung der Nächstenliebe konkret in diesen Fällen der Flüchtlinge einsetzt. Das kann nicht jeder. Viele sind zerbrochen dran. Das läuft nicht so. Da muss schon eine gewaltige innere Ausrichtung sein und eine zusätzliche Kraft da sein, sicher die des Glaubens, die einen trägt und aushalten lässt, bei einem Menschen ihn zu begleiten, der ganz anders woher kommt, und ihn zu begleiten, in unsere Lebensumstände hineinzuwachsen. Ich zitiere noch einmal den Apostel Jakobus mit seiner Behauptung: Der Glaube, wenn er nicht Werke hat, oder Flüchtlingen hilft, so ist der Tod in sich selber. Jetzt haben wir das Problem, dass wir nicht helfen können. Jetzt kommt noch dieser hier aus dem Jakobusbrief und sagt uns: Mausetot, das zählt nicht. Das bedeutet dann, wenn ich es nicht fertig bringe, einem Flüchtlingshelfer zu werden, dann ist mein Glaube tot. Und sollte mein Glaube tot geworden sein, dann will ich wenigstens sagen, warum mein Glaube so weit gekommen ist, dass er jetzt mit dem Tod ringt. Liebe Gemeinde, das Geschäft mit den Flüchtlingen macht mich hilflos und fassungslos. Die Not vieler Familien in dieser Welt ist eine Realität. Auch die Not hier in unserem Land ist eine Realität. Menschen wagen ihr Leben für ein besseres Leben in einem anderen Land. Das ist Realität. Und als ich noch in Rumänien wohnte, da habe ich nur gehört, welche aus unserem Dorf haben es gewagt, über die Donau zu schwimmen. Etliche hat man erwischt. Einige sind ersoffen. Aber die meisten haben es geschafft. Ihre Angehörigen sind bereit beizutragen, also diese Flüchtlinge, um wenigstens einen aus ihrer Familie den Start in einen anderen Kontinent zu ermöglichen. Das ist auch Realität. Aber die Vorstellungen von dem besseren Leben, hier bei uns im Westen, das sind Märchenvorstellungen. Keine Realität, sage ich. Es sind Märchen. Was diese Leute, wenn man sie dann fragt, warum denn, was motiviert dich denn? Dann haben sie Vorstellungen, die haben nichts mit Realität zu tun. Und dann gibt es diesen Personenkreis der Schleuser. Die machen natürlich das Geschäft. Sie nutzen die Suche nach besserem Leben der Flüchtlinge und nutzen es aus. Haben die Schleuser kein Gewissen? Sehen Sie, das ist meine Frage. Menschen unter Gottes Himmel und vor Gottes Angesicht und so gewissenlos. Darauf habe ich keine Antwort. Und es beschäftigt mich. Haben die Schleuser denn kein Gewissen? Geht in denen nicht ein Licht auf? Halt, sobald wir diese Menschen in ein Boot einsteigen lassen, verhelfen wir ihnen zu einer Todesfahrt. Hauptsache, ich habe ein bisschen Geld in der Tasche. Ein bisschen viel. Liebe Gemeinde, die Tatsache, diese Wirklichkeit wirkt den Glauben beinahe ab. Also mir geht es manchmal so. Na ja gut, ich bin ja jetzt auch im Ruhestand, nicht? Beschäftige mich sonst nichts anderem, nicht wahr? Aber diese Probleme sind es wirklich, die lassen mich manchmal sehr zweifeln. Dass nämlich von denen, die Flüchtlinge aufnehmen, wird aber dann Nächstenliebe verlangt. Dort ist das absolute Chaos, die Schweinerei und die Gewissenlosigkeit, aber hier soll das funktionieren. Wir sollen hier funktionieren und die Samariter sein. Sobald diese Menschen aus dem Boot aussteigen, sollen die Samariter da sein. Und wir kriegen es schon gesagt. Ach, dieses reiche Deutschland und dieser reiche Westen. Und wir sind 530 Millionen in Europa. Und wir könnten mindestens noch einmal so viele aufnehmen. Das sagen die. Liebe Gemeinde, die Tatsache, diese Wirklichkeit ist, was mich sehr umtreibt. Über diese Hintergründe werden wir nicht informiert. Und wir werden nicht informiert von unseren doch sehr geschwätzigen Medien. Wir werden nicht informiert. Kein Sterbenswort erfahren wir darüber, wie in den Herkunftsländern der Flüchtlinge die Ideen, Projekte, sachliche Starthilfen bearbeitet werden. Wie wird gedacht dort? Gibt es welche von unserer Seite, nicht wahr, die dort verhelfen diesen Leuten, die unbedingt weg wollen, ihr Land wieder wertzuschätzen oder immer noch wertzuschätzen, tut sich da gar nichts. Und wie der Austausch von Wissen und Lebenserfahrung zwischen Westen und diesen Ländern dort geschehen kann, dass es Sinn macht. Wir hören nichts mehr davon, sondern hier wird losgelassen und wir sollen das auffangen. Hingegen werden uns immer wieder Bilder über Seenotrettung vorgeführt. Es bleibt uns dabei nichts anderes übrig, friss oder stirb. Die ausgeklügelte Methode der Flüchtlingstransporte können einen tot machen, hilflos, und die Glaubenskraft niederringen. Sehen Sie, zuerst nehmen die Schleuser das Geld der Flüchtlinge. Und das ist nicht wenig. Und das wird brutal eingetrieben. Dann gibt es Schwimmwesten, die ziemlich neu sind. Ich glaube, sie werden hier im Westen gemacht. Und es gibt Boote, eine Grundausstattung, um auf dem Meer für kurze Zeit überleben zu können. Und dann bekommen die Flüchtlinge oder die Kapos, diese Boote, die Flüchtlinge, die Handlungsanweisung: Wenn ihr ein Rettungsschiff erspäht, bringt ihr euer Rettungsboot zum Kentern. Ein kenterndes Boot steigert die Rettungsbereitschaft der Helfer auf den Rettungsschiffen. Auch die Zusammensetzung der Flüchtlingsgruppe ist wohl überlegt. Es sind Kranke unter den Flüchtlingen. Ja. Es sind Schwangere unter den Flüchtlingen. Ja. Es gibt auch Kinder unter den Flüchtlingen. Etliche Halbwüchsige. Das wird uns so aufgetischt, dass wir nicht links, nicht rechts sehen dürfen. Das ist Mache. Beim Anblick solch einer Flüchtlingsgruppe steht der Rettung dieser verführten und verschaukelten Personen durch die Seenotrettung nichts mehr im Wege. Die Rettung der Bootsflüchtlinge müssen wir darum zu Ende erzählen. Die Rettung ist emotional sicherlich etwas Wunderschönes. Wunderschön und ein wirklich Moment der Rettung. Und die danken auch ihrem Gott, diese Flüchtlinge, wenn sie gerettet werden. Und die Seenotretter sind auch zufrieden und glücklich. Wir haben was Sinnvolles gemacht. Also, es ist nur Freude und Dankbarkeit, dass das gelungen ist. Für Rettungstaten werden sich immer Menschen melden. Unser Landesbischof lässt uns wissen, dass die Kirche bald ein ehemaliges Forschungsschiff gekauft haben wird, und dann fahren sie auf See und retten alle, die sie nur retten können. Bewahren sie vor dem Ertrinken. Liebe Buchsacher, ich habe jetzt die Bitte an Sie, dass Sie nicht erschrecken, wenn ich Ihnen in einem Satz meine Einschätzung zur Art und Weise, wie das Flüchtlingswesen abläuft, kundtue. Ich habe auch die zweite Bitte, hören Sie mir dann bitte noch zu, wenn ich danach von meiner Hoffnung spreche, wie ich dennoch aus meinem Glauben her hole und unserem Gott mehr zutraue als allen Menschen. Ich sehe darin, wie das Flüchtlingswesen heute abläuft, eine Produktion von Arbeitsplätzen anderswo für die Arbeit der Nächstenliebe bei uns. Produktion von Arbeitsplätzen der Nächstenliebe bei uns. Das ist aber noch dennoch meine Hoffnung, mein Glaube und mein Vertrauen in Gottes Wirken. Auch wenn ich in dieser Arbeit der Nächstenliebe mich nicht einzubringen vermag, so ist Leben dürfen vor Gott, Leben dürfen mit Gott dennoch möglich. Und der Herr Apostel Jakobus soll seinen toten Glauben einstecken und damit glücklich werden. Als fehlerhafter, unvollkommener Mensch darf ich mich alle Zusagen unseres Herrn Jesus Christus trösten. Als fehlerhafter Mensch. Und das war das Großartige bei Martin Luther, dass er da mal in einem Bekenntnis gesagt hat, ich bin ein fehlerhafter Mensch, ich bin ein Grobian, ich bin dies und das, aber ich kenne meinen Herr Christus und mein Herr Christus wird am Schluss sagen, ach, Gott, er vertraut mir aber. Lass ihn durchschlüpfen. Wie herrlich. Diese Zusage, ich werde nicht als Held und nicht als Heiliger vor Gott stehen, das weiß ich. Aber ich darf dennoch erhobenen Hauptes und im Vertrauen auf meinen Gott über diese Erde gehen. Als fehlerhaft und vollkommener Mensch darf ich mich aller Zusagen des Herrn Jesus Christus trösten. Ich darf das großartige Hoffnungswort mit allen Glaubenden sagen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Für alle Menschenkinder, die über diese Erde gehen, gilt, ihr seid zum Leben berufen. Die aus Afrika und wir von hier. Da ist nichts zu ändern. Ihr habt Gaben und Begabungen empfangen. Ihr in Afrika und wir hier. Ihr habt ein Land und einen Raum, worin sich euer Leben entfalten kann. Die und wir. Ich vertraue darum darauf, dass Gott trotz des Unfugs den Menschen an der Erde treiben, Gottes Schöpfung uns erhalten bleibt, gesund, kraftvoll und schön. Ich vertraue darauf, dass jeder Teil dieser Erde dem Schöpfer der Welt heilig ist und es geboten ist, jeden Teil dieser Erde zu bebauen und zu bewahren. Es ist nicht geboten, das Gärtchen der anderen zu zertrampeln. Ich hoffe auf eine Zeit, die Gott uns schenken wird, in der wir aufhören werden, die Freunde des Terrors mit Waffengewalt zu jagen, weil Gottes Geist die Wurzeln eines jeden Terrors offenlegen wird und durch sein Licht und durch seine Sonne werden diese Wurzeln verdorren müssen. Wir werden mit den vielen felsigen Aufgaben, mit Not und Elend und Gerechtigkeit dieser Welt, mit unserer Eigenkraft allein nicht fertig. Gestehen wir uns das ein. Und da gibt es noch so viele Schönredner, die das vorgaukeln. Nur mit eigener Kraft. Mit unserer Kraft ist nichts getan. Wir sind ja bald verloren. Wir leben deshalb in der Hoffnung, dass Gott Menschen senden wird. So wie er einmal da in Bethlehem einen Menschen gesandt hat. Wir waren alle überrascht bis heute. Wir leben in der Hoffnung, dass Gott einen Menschen senden wird, die ausgestattet sind mit den notwendigen Begabungen, dass sie Gottes Plan von Frieden und Gerechtigkeit
erfüllen können. Wir dürfen als solche leben, ich komme zum Schluss, die von Gott getragen werden. Wir dürfen als solche leben, die von Gott erwartet werden. Am Ende des Lebens. Und das gilt für jeden Menschen, der diesen Erdboden betreten darf. Ich sage heute am Ende der Predigt nicht Amen, sondern ich sage, Schluss ist's. Weil ich nämlich nicht weiß, ob Sie dem zustimmen können, was ich jetzt heute hier losgelassen habe. Und ich will Sie auch nicht dazu verleiten, dass Sie Amen sagen, denn Amen heißt ja bekanntlich, ja, ja, das ist gewiss nicht wahr. Ich sage Schluss und Ende und jeder für sich kann das oder Amen sagen. Schluss und Ende.
Folgendes darf ich noch bekannt geben. Die Einlagen der letzten Woche betrugen 148,50 Euro. Details dazu am Ausgang. Der Herr segne die Geber und die richtige Verwendung der Gaben. Die Kollekte des heutigen Sonntags ist bestimmt für Lacrima, Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche der Johanniter Unfallhilfe. Die Missionsgaben im Oktober sind für das Ehepaar Wiche in Uganda bestimmt. Die nächsten Gottesdienste finden statt am kommenden Donnerstag um 16 Uhr im BRK Seniorenpark, gehalten von Lektor Wiblishauser. Und nächsten Sonntag ist wieder Gottesdienst in Buxheim um 10 Uhr mit Prädikantin Teicher. Gleichzeitig findet auch der Kindergottesdienst statt. Dann gibt es noch eine Reihe von Einladungen. Jetzt gleich im Anschluss an den Gottesdienst gibt es einen Kirchkaffee. Wäre schön, wenn noch viele dazu bleiben. Heute Nachmittag findet ein Benefizkonzert statt zugunsten der Dreieinigkeitskirche hier in Buxach um 16 Uhr. Die Überschrift heißt Geistliche Musik, Gesang und Orgel mit Hans Schwarz, Jugendquintett Heinertingen und Johannes Striegel. Herzliche Einladung dazu. Dann läuft gerade auch unser Beta-Kurs, immer am Mittwochabend um 19.30 Uhr. Kommenden Mittwoch geht es um das Thema Dankbarkeit. Man kann auch nur an einem Abend kommen, es sind immer für sich abgeschlossene Themen. Und es ist jetzt der dritte Abend, wir haben insgesamt 5 Abende. Und am 9.11. am Samstag haben wir dann den ganzen Tag zusammen. Da kann man gerne auch teilnehmen und sich anmelden. Dann unser Pfarrer Schineis beginnt jetzt dann am 22. Oktober mit der Wiedereingliederung mit 2 Stunden pro Tag. Wir wünschen ihm viel Kraft und Gottes Segen dafür. Es gibt aber weiterhin in seelsorgerlichen Fällen eine Vertretung, die auf dem Anrufbeantworter im Pfarramt angesagt wird. Gibt es sonst noch was bekannt zu geben, was nicht auf meinem Zettel steht? Der dreieinige Gott segne diese Gemeinde und all ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Amen.
Lasst uns beten. Unser Gott und Heiland, von dir haben wir Leib und Seele, Gemüt und Verstand. Dir sollen wir uns zuwenden in allen Nöten und Freuden, in jedem Alter. Sei es bei Tag oder bei Nacht. Herr, siehe die Trennung in deiner Kirche an, erbarme dich unser. Siehe die Ruhelosigkeit in unseren Herzen an, erbarme dich unser. Und schenke uns deinen Frieden, erfülle uns mit unvergänglicher Freude. Wir bitten um die Kraft deines Wortes, lass es aufdecken, was uns von dir trennt. Es führe uns in den Kampf gegen Lüge und Irrtum. Dein Wort mache uns reich an unvergänglichen Gütern. Herr, lehre uns Achtung voreinander haben. Schenke uns Geduld im Umgang mit den Sonderbaren. Freundlichkeit mit den Fremden, Erbarmen mit den Notleidenden, Glaubenskraft im Umgang mit den Mutlosen. Öffne uns die Augen, dass wir dich wahrnehmen, wenn du uns in deinen Dienst stellen wirst. Herr, schenke uns Liebe zu deinen Geboten, dass sie in deiner Christenheit zur Quelle guter Ordnungen werden. Bewahre uns durch deine Gebote vor Selbsttäuschung und Irrwegen. Regiere durch sie in den Herzen der Mächtigen, wehre aller Bosheit und Menschenverachtung. Sei bei unseren Kranken, stärke die Trauernden, segne die Sterbenden und wandle sie zum vergänglichen Leben in deiner Herrlichkeit. Herr, wir bitten um deinen Segen in unserem Alltag. Geh mit uns zur Arbeitsstelle. Sei bei uns, wenn wir feiern. Lass Eltern und Kinder, Junge und Alte, Kranke und Gesunde helfende Worte füreinander finden. Schenke uns allen ein dankbares Herz. Dich, dreieiniger Gott, loben wir. Dein Name gehe über den ganzen Erdkreis. Und es komme der Tag, an dem dein Wille geschieht. Im Himmel und auf Erden. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Jetzt nehmen Sie noch ein bisschen Platz. Da gibt es einen Abend. Herr, gib uns deinen Frieden. Den kennen wir. Die Frau Fischer spielt uns das einmal so einfach vor. Sondern wir fordern das etwas forscher auf.